Ich habe mich beim Lobpreis schon über die Liedauswahl gefreut. Ist euch aufgefallen, da waren einige Lieder drin, wo wir Jesus als König gepriesen haben oder wo es um sein Reich geht, um seinen Thron. Und das passt zur Predigt heute. Freiheit und Grenzen im Reich Gottes. Ich möchte heute und Sonntag in 14 Tagen über dieses Thema predigen. Freiheit und Grenzen im Reich Gottes. Welche Freiheit im Handeln haben Menschen, die als Christen, als Bürger des Reiches Gottes leben? Welche Grenzen gibt es, an denen wir uns orientieren können? Gibt es überhaupt Grenzen? Und woran orientieren sie sich? Über Freiheit und Grenzen im Leben von Christen gibt es je nach Gemeindeprägung mal mehr und mal weniger Diskussionen. Was geht? Und was geht nicht? Was passt noch zum Reich Gottes, zum christlichen Glauben und was nicht? Und wie gehen wir miteinander um, wenn es verschiedene Überzeugungen in einer Gemeinde gibt? Ich glaube, wenn wir als Gemeinde zu diesem Thema eine gute Lehrgrundlage haben, dann wird es uns helfen, eine anziehende Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde, in der man wirklich etwas von der Freiheit des Reiches Gottes spürt. Und wir werden aber auch eine Gemeinde sein, die Orientierung für ein gelingendes Leben in Gemeinschaft mit Gott gibt. Eine gute Lehrgrundlage zu diesem Thema hilft uns auch, gut miteinander in der Gemeinde umzugehen und auch gut mit Christen anderer Prägung umzugehen, die Dinge anders sehen und praktizieren, als wir das hier in unserer Gemeinde tun würden. Und mit dieser Einleitung hab ich euch schon einige Ziele genannt, die ich mit meiner Predigt verfolge heute. Ich möchte eine Lehrgrundlage über Freiheit und Grenzen im Reich Gottes legen. Ich möchte die Urteilsfähigkeit von uns als Gemeinde stärken, unser Lehrprofil als christliche Gemeinde stärken. Wir lernen, wie christliche Denkweise zum Thema Freiheit und Grenzen in der Ethik im Handeln aussieht. Und ich hoffe, ihr seid ein bisschen gespannt auf das, was euch gleich erwartet. Ich habe mich entschieden, dieses Thema Freiheit und Grenzen im Reich Gottes auch eben aufzuteilen, habe ich schon gesagt, weil man kann das nicht alles in eine Predigt packen. Und heute im ersten Teil gehe ich auf das Thema ein, die neue Freiheit. Freiheit und Grenzen im Reich Gottes, Teil 1, die neue Freiheit. Bei der Überschrift Neue Freiheit merkt man gleich, wo es ein Neu gibt, da gibt es auch ein Alt. Alt und Neu war für die ersten Christen von Anfang an ein wichtiges Thema. Wir kennen etwas von Alt und Neu an unseren Bibeln. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt mit Altem und Neuen Testament, dann merkt ihr, ja, es gibt ein Altes Testament, steht am Anfang, und es gibt ein Neues Testament, das danach kommt. Wer sich etwas auskennt in der christlichen Lehre, der weiß, es gibt einen alten Bund und es gibt einen neuen Bund. Und der christliche Glaube oder dieses Alt und Neu kommt daher, dass der christliche Glaube seine Wurzeln im jüdischen Glauben hat. Aber die Christen haben den jüdischen Glauben nicht einfach übernommen und fortgeführt, sondern mit Jesus kam ein neues Wort Gottes hinzu, das wir hören und glauben sollen. Das neue Wort Gottes, das neue Testament, der neue Bund, eine neue Art in Beziehung mit Gott zu leben. Die Auseinandersetzung der ersten Christen mit der jüdischen Glaubenstradition ist für uns ein Schlüssel, um zu verstehen, worin diese neue Freiheit des Reiches Gottes besteht. Warum? Die ersten Christen waren ja am Anfang alles Juden, die Jünger Jesu, alles Juden. Und im jüdischen Glauben haben sie gelernt, wer zu Gottes Volk gehören will, muss seine Gebote folgen. Mit dieser Prägung sind sie angetreten. Und ich will mir am Anfang auch etwas Zeit nehmen, euch zu beschreiben, wie diese jüdische Glaubenstradition war, wie die Denkweise da und dann das Neue dem gegenüberstellen. Und das radikal Neue und das Schöne, das dann zum Reich Gottes gehört, diese neue Freiheit, die will ich rüberbringen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich glücklich. Also ich habe gesagt, die jüdische Religion war eine Ethikreligion. Was ist eine Ethikreligion? Ethik beschäftigt sich ja mit dem, wie wir leben. Und dann gibt es eine Handlungsorientierung. Wie soll man handeln? Wie lebt man richtig und wie lebt man gut? Der jüdische Glaube und die Gottesbeziehung beinhalteten eine verbindliche Ethik. Wer an Gott glaubt und mit ihm leben will, der hält sich an seine Ethik, an seine Gebote. Und diese Ethik, diese Gebote, das war das, was auch die Glaubensgemeinschaft zusammengehalten hat. Die ersten Christen hatten von ihrer Prägung auch noch dieses Muster im Kopf. Und ich will euch dieses innere Bild, das die Jünger am Anfang noch im Kopf hatten, einmal schematisch aufzeichnen. Ich habe hier so ein paar Farben, ich entscheide mich immer spontan, was ich dann nehme. Mal schauen. So, ich will euch am Anfang mal einfach eine Zahl aufschreiben. Vielleicht erkennen einige, was mit dieser Zahl gemeint ist. Und zwar 613. Kann jemand was mit 613 anfangen? Christian, du kannst das. Anzahl der Gebote im Alten Testament. Genau, 613, die haben mal durchgezählt, die Juden, was es an Regeln und Geboten und an Verboten geht. Und dann sind sie auf 613 gekommen. Ja. Diese Zahl steht für Mitzvot, nennt sich das. Die Mitzvot bezeichnet die Gesamtheit der religiösen Gebote und Verbote des Judentums. Und zwar 248 Gebote und 365 Verbote. Also wenn man echt Jude sein wollte und Teil dieser Gemeinschaft, dann musste man die lernen. Das ist nicht viel, 613. Ja. Und diese Gebote, die bildeten sozusagen den Rahmen der Glaubensgemeinschaft. Man wusste, also wer dazugehören will, zu dieser Gemeinschaft dazugehören will, der hatte mit den 613 Geboten und Verboten einen Rahmen. So, ich male uns einfach mal ein paar Punkte rein. Die Punkte stehen einfach für Menschen, ja. Das haben die Jünger mit ihrer Prägung gelernt. Wenn du mit Gott in Beziehung leben möchtest, wenn du zur jüdischen Gemeinschaft gehören möchtest, dann musst du 613 Gebote und Verbote zusammengefasst leben. Ethik. Wer sich an die 613 Mitzvot hält und danach lebt, gehört dazu. Wer nicht danach lebt, gehört nicht dazu. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus kommt und er bringt ihnen etwas bei. Tod und Auferstehung passieren, also das, was wir Ostern feiern. Und die ersten Christen lernen bei Jesus, Jesus kommt und beendet mit seinem Tod am Kreuz die Zeit des Gesetzes. Die ersten Christen lernen mit der Lehre von der Taufe, wir sind mit Christus dem Gesetz gestorben. Das Gesetz hat weder Kraft zu retten, noch Kraft zu verurteilen. Gerechtigkeit ist Gnade, nicht mehr Gesetzesgehorsam. Aber sie hatten noch diese Prägung im Kopf, aber man merkt, eigentlich setzt Jesus da so ein Fragezeichen hinter. Was ist denn jetzt mit diesen 613 Geboten und Verboten, wenn das man doch mit der Taufe für das Gesetz gestorben ist und wenn man gerettet wird, nicht mehr durch Gesetzesbefolgung. Die Frage für die bald bunt zusammengesetzte christliche Gemeinde, wie sollen wir leben, was definiert unsere Gemeinschaft, was gilt im Reich Gottes und was nicht, welche Freiheit gibt es und welche Grenzen, wie stellt sich? Weil sie sind ja nicht nur eine Gemeinschaft von Christen aus der jüdischen Glaubenskultur geblieben, sondern dann sind viele dazugekommen. Und jetzt stellt euch mal diese Gemeindesituation vor. Eine Gemeindesituation mit Judenchristen und dann gibt's Heidenchristen römischer Prägung und Heidenchristen afrikanischer Prägung und Heidenchristen griechischer Prägung. Und dann gibt es eine Situation, die sehr ähnlich ist zu der heute. Eine christliche Gemeinde mit vielen Meinungen, Haltungen und Prägungen. Wir nennen das heute Postmoderne. Diese postmoderne Kultur von heute, wenn man mal überlegt, wie war das damals zur Zeit des Neuen Testaments, dann merkt man, da gab es viele Parallelen. Nicht nur die Prägung, also von Judenchristen und Heidenchristen waren da. Es gab viele Philosophien, viele religiöse Angebote, viele Kulte, auch esoterische Praktiken. Und was den einen nicht gestört hat, war für den anderen ein Gräuel. Und die treffen sich alle in einer Gemeinde, weil sie an Jesus Christus glauben. Und die Frage ist, wie sollen wir leben? Was gilt im Reich Gottes und was nicht? Also das, was früher in der jüdischen Tradition diesen sicheren Rahmen gebildet hat, von den Geboten Gottes, diese einheitliche Ethik, wo man wusste, wer zu Gott gehört, der muss sich daran halten und der lebt so, das war plötzlich in Frage gestellt. Ein erster sehr verständlicher Reflex in der frühen Kirche war, wir führen wieder verbindliche Gesetze ein. Es hat auch nicht lange gedauert, da hat sich eine Initiative für dieses Anliegen zusammengetan. Ich finde das schön, das ist so richtig Entwicklung, merkt ihr das? Eine alte Prägung, Jesus kommt, bringt was Neues, dann muss man das miteinander diskutieren. Es gibt Unsicherheit, was hält uns zusammen? Und dann diese Initiative. Getragen wurde diese Initiative von ehemaligen Rabbinern und Pharisäern, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Sie waren vom alten Denken der Ethikreligion geprägt. Und nun wollten sie der christlichen Gemeinde wieder ein Gesetz geben. Und zwar das, was sie kannten, nämlich das jüdische Gesetz, die 613 Gebote und Verbote zusammengefasst. Wenn ihr das in euren Bibeln lesen möchtet, ihr könnt das lesen in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Da ist die Situation erstmal Standort Antiochia. Paulus ist da und dann gibt es ein paar Juden. Mit dieser Prägung, diese Gruppe, diese Initiative, die kommen dann nach Antiochia, eine mehr heidenchristliche Gemeinde. Und was sagen sie? Ich lese es euch vor. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Und dann sagten sie, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Wie kommen die darauf? Also Antiochia, so wie wenn wir hier Besuch kriegen würden, eine Gruppe würde hier sich auf die Kanzel stellen und würde sagen, wenn wir uns nicht beschneiden lassen, die Männer, können wir nicht gerettet werden. Merkt ihr auch den Anspruch? Wenn ihr, Punkt, 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 du kannst ja alles Mögliche da einsetzen, wenn ihr so und so nicht handelt, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit war plötzlich in der frühen Kirche eine Lehrfrage auf dem Tisch, verbunden mit einem Wahrheitsanspruch. Und diese Lehrfrage konnte nicht einfach so im Raum stehen bleiben, nach dem Motto, das kann man so sehen und kann man so sehen. Stimmt das nun oder stimmt das nicht? Und sie mussten dieses Problem lösen. Die Frage ging dann zurück an die Urgemeinde nach Jerusalem und wir lesen in Apostelgeschichte 15 vom ersten Kirchenkonzil. Die Gemeinschaft der christlichen Gemeinden dort am Standort Jerusalem mit den Aposteln. Sie haben sich zusammengesetzt und diese Frage miteinander diskutiert. Und die Position von eben wurde da noch einmal angehört. Apostelgeschichte 15, Vers 5. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Hier war am Beginn der christlichen Kirche die Möglichkeit gegeben, der Glaubensgemeinschaft eine verbindliche Ethik zu geben. Es wäre möglich gewesen. Der Gedanke dahinter war, wer sich diesen Geboten oder wer nach diesen Geboten lebt, wird gerettet. Wer nicht nach diesen Geboten lebt, kann nicht gerettet werden. Diese Gebote hätten dann entschieden, wer drinne ist in der christlichen Gemeinschaft und wer draußen. Die Gebote hätten den Rahmen gegeben. Und das wurde diskutiert. Was hat die christliche Gemeinde getan? Und ich liebe das so nachzuverfolgen, auch die Spannung, die im Raum steht und welche Antworten sie gegeben haben. Wie hat die christliche Gemeinde entschieden? Und diesen Moment gilt es festzuhalten. Die Entscheidung zu dieser Lehrfrage wurde wie folgt gefällt. Die frühe Kirche lehnte die alte Denkweise ab. Der Rahmen, was im Reich Gottes gelebt werden kann, wird nicht durch neue Gesetze oder neue Regeln definiert. Wir lesen das in Vers 28 und 29 in Kapitel 15. Die verbindliche Entscheidung der Gemeindeleitung in Jerusalem war folgende, und jetzt lese ich den Bibeltext, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet von Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Und wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Und dann haben sie Leute ausgesendet, die überall, wo christliche Gemeinden waren, diese Entscheidung im Namen dieses Konzils und der Apostel in Jerusalem weitergegeben haben. Also die Gemeindeleitung der Urgemeinde in Jerusalem entschied für alle christlichen Gemeinden verbindlich, dass diese 613 Gebote nicht mehr gültig sind. Und der Rahmen, was vorher die Gemeinschaft definiert hat, gilt nicht mehr. Und so haben sie die Lehre von Jesus, das Neue, das Jesus gebracht hat, umgesetzt. Jetzt könntet ihr sagen, aber halt mal, da werden doch 4 Vorschriften genannt, ne? Aber überlegt nochmal, womit die sich beschäftigen. Unter diesen 613 sind auch die 10 Gebote mit einbezogen. Also es gäbe viele Gebote, die ich mir hätte raussuchen können, die viel wichtiger gewesen wären, als diese 4, von denen sich 3 mit Essensvorschriften beschäftigen. Der einzige Grund, warum sie das genannt haben, ist, weil es Gemeinden gemischter Prägung sind. Und für einen Judenchristen, der sich immer noch von seiner Prägung an dieses, was er gelernt hat, gebunden fühlt, ist der kann nur mit einem Heidenchristen zusammen sein, wenn der Heidenchrist sich an diese 4 Regeln hält. Ja, der sich von Götzenopferfleisch enthält, vom Blut von Erstickten und von Unzucht. Also hier werden keine neuen Gebote eingeführt, sondern hier wird eine Voraussetzung geschaffen, dass Judenchristen und Heidenchristen in einer Gemeinde nebeneinander existieren können. Und damit greife ich auch schon vor, denn was ist das hier, wenn das keine neuen Gebote sind? Hier ist die Freiheit gemeint, etwas aus Liebe zu einem anderen in der Gemeinde zu lassen, der damit ein Problem hat. Die Judenchristen konnten mit ihrer Prägung nicht mit Heidenchristen zusammen sein, die in einem dieser 4 Dinge leben. Und wenn ich ein Heidenchrist bin und ich habe immer irgendwas mit Blut gegessen und ich hätte auch als Christ keine Probleme, irgendwas mit Blut zu essen. Ihr kennt vielleicht diese Blutwurst-Frage, ja, darf ein Christ Blutwurst essen? Aber wenn ich mit einem Judenchristen zusammen bin, für den das ein Problem ist, dann lasse ich das aus Liebe zu ihm. Das ist damit gemeint. Fassen wir den Punkt nochmal zusammen oder machen ein kurzes Fazit. Die einfache Lösung, die Glaubensgemeinschaft durch eine Ethik zusammenzuhalten, ist nicht der christliche Weg. Und ich habe euch das veranschaulicht, indem ich die 613 durchgestrichen habe und auch den Rahmen, der vorher die Gemeinschaft definiert hat, auch durchgestrichen habe. Damit ist die Frage nach Freiheit und Grenzen in der christlichen Gemeinschaft aber noch nicht beantwortet. Ist beim christlichen Leben plötzlich völlig egal, wie wir leben? Gibt es keine christliche Ethik mehr? Ist für Gott alles okay? Gibt es noch ein Verhalten, das ihm nicht gefällt? Oder kann er mit allem, was wir tun, gut leben? Der eine macht es so, der andere macht es so. Und jetzt will ich euch einladen zu einer neuen Denkweise. Und da nehme ich mir heute Zeit und in 14 Tagen, dass wir sie lernen. Richtig ist, das haben wir verstanden, es gibt keine Gebote mehr, die über gerettet oder verloren entscheiden. Und hier ist ein Evangelium für dich. Deswegen kannst du auch in dem Sinne nichts mit falsch machen, das Heil verlieren oder so. Das finde ich total tröstlich. Aber wie geht die neue Denkweise? Wir merken bei Jesus von Anfang an, Jesus predigt die gute Nachricht von einem Reich, dem Reich Gottes. Es ist das Reich, in dem Gott der Vater, Jesus Christus der Sohn und der Heilige Geist König ist. Niemand muss, jeder kann sich für Jesus als König entscheiden. Und das ist das, was wir mit Herrschaftswechsel oder Übergabegebet machen. Nehme ich das mal. Genau, also wenn diese Gemeinschaft jetzt Reich Gottes Gemeinschaft sein soll, dann ist das eine Gemeinschaft unter dem König Jesus. Ich probiere mal sowas wie eine Krone zu malen, ja? Dann schreibe ich einfach mal Jesus rein. Jesus ist König und mit der Herrschaft von Jesus ist auch die Herrschaft Gottes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Und wer sich dafür entscheidet, für dieses Leben im Reich Gottes, entscheidet sich für diesen König Jesus. Okay. Und was bedeutet das? Also niemand muss Jesus als König in seinem Leben haben. Aber wenn wir ihn kennenlernen und merken, er ist wirklich Gott, dann ist das die Entscheidung, zu der wir gerufen sind, uns zu ihm zu bekehren und ihn als unseren Herrn und Gott zu glauben und anzuerkennen. Wenn wir uns für dieses Reich Gottes und Jesus als unseren König und Herrn entscheiden, das habe ich schon gesagt, dann ist das Schuldthema oder die Gerechtigkeitsfrage geklärt. Aber zu dieser Entscheidung für ein Leben unter dem König Jesus gehört auch, dass man sich in der Ethik, also in der Lebensweise, am Vorbild von Jesus orientiert. sein Vorbild, seine Worte und sein Geist leiten uns und er verändert uns in sein Bild. Und damit verbunden ist auch ein Konsens in der christlichen Gemeinde. Der Konsens ist, wir haben uns dafür entschieden, mit dieser Entscheidung für ein Leben mit Jesus unter seiner Leitung nicht mehr unseren selbstsüchtigen Wünschen zu folgen, nicht mehr unserem Egoismus zu folgen oder den Werten der Welt zu folgen. Stattdessen wollen wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Jesus und was ihm gefällt, steht für uns an erster Stelle. Und hier merken wir, wie diese Verbindung gehalten wird. Diese Gemeinschaft hat ihre Mitte und das, was sie eint, immer in der Beziehung jedes Einzelnen zu diesem Jesus, nicht als nur einen, an den man glaubt, sondern auch den man als Herrn glaubt und bekennt. Also es ist nicht mehr der Rahmen, sondern diese Entscheidung für Jesus als Herrn im Leben, das die christliche Gemeinschaft miteinander verbindet und wo auch Orientierung für das Leben herkommt. Also was hält die christliche Gemeinschaft zusammen? Nicht mehr die Ethik, nicht mehr das Gesetz wie in der jüdischen Religion, so als Rahmen, sondern allein der Glaube an Jesus und die Entscheidung, mit ihm als König und Herrn zu leben. Und das habe ich euch mit diesen Verbindungslinien zu Jesus gezeigt. Wie ist nun unsere Situation? Wir sind ja alle noch auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Niemand von uns ist schon fertig. In dieser neuen Situation des Reiches Gottes gibt es dann aber zu allen Zeiten in der christlichen Gemeinde zwei Versuchungen. Zwei versuchen, sich der Herrschaft von Jesus wieder zu entziehen und wieder selbst auf den Thron zu setzen. Das male ich uns auch mal rein. Die erste Versuchung ist die Gesetzlichkeit. Und dann gibt es immer das Gegenteil davon. Das Gegenteil von Gesetzlichkeit ist Unabhängigkeit. Das sind zwei Versuchungen der christlichen Gemeinde. Machen wir hier so einen Strich dazwischen. Wieder aus dieser Leitung Jesu oder rauszufallen. Und hier ist Unabhängigkeit. Unabhängig. Die Grenzen, ja. Wann man denn gesetzlich wird oder wann es mit der Unabhängigkeit zu viel wird, das ist immer fließend, ne? Deswegen habe ich das noch hier genannt, aber es gibt dann den Punkt, wo man sich zu weit entfernt. Diese zwei Versuchungen gibt es in der Gemeinde Jesu. Bei der Gesetzlichkeit hält man den Gnadenweg von Jesus nicht durch. Egal, was Jesus gesagt hat, es wird wieder definiert, welches Verhalten rettet und welches Verhalten ist verdammt. Wenn jemand kommt und sagt, wer das und das tut, kann nicht gerettet werden, würde ich prinzipiell ein Fragezeichen hintersetzen, wenn man neue Regeln einführt, so wie die christliche Gemeinde am Anfang. Bei der Unabhängigkeit ist es auch egal, was Jesus gesagt hat. Die eigenen Ideen, Wünsche und Interessen sind der Maßstab. Die Orientierung an Jesus und seinen Worten wird hinten angestellt. Und diese Unabhängigkeit, die unter dem Mantel der Freiheit daherkommt, ist nichts anderes als Rebellion. Das ist sozusagen das Gegenteil von Gesetzlichkeit. Schauen wir in die Bibel, dann finden wir Aussagen, die von Gott eine Therapie gegen Gesetzlichkeit sind. Und genauso gibt es Aussagen, die eine Therapie gegen falsch verstandene Unabhängigkeit sind. Und wisst ihr, was das Blöde ist? Die Texte, die Gottes Therapie gegen Gesetzlichkeit sind, also die die Freiheit betonen, die werden von denen, die Unabhängigkeit lieben, immer hochgehalten. Und die Texte, die Gottes Therapie gegen die Unabhängigkeit sind, werden von denen, die gesetzlich sind, hochgehalten. Und deswegen möchte ich mit dieser zweiteiligen Predigt uns ein Gesamtbild geben, dass wir die Texte da hören, wo sie hingehören. Heute in Teil 1 schauen wir uns einen Text an, der die neue Freiheit betont. Wir hören auf Gottes Therapie gegen Gesetzlichkeit und Enge in der Gemeinde. Der Bibeltext ist Römer 14, 1 bis 23. Und ich möchte mit euch wirklich das ganze 14. Kapitel lesen. Und wem das eine Hilfe hat, den gleichen Bibeltext, wie ich ihn lese, vor sich zu halten, der kann sich hier ein Blatt nehmen. Wer mag mal eben helfen, das hier zu verteilen? Leider ist die Kopie nicht ganz so gut gelungen. So, wenn ihr Reste habt, lasst die einfach bei euch liegen. Ich frage mal, hat jeder jetzt, der möchte, einen Zettel in der Hand? Wenn wir diesen Text gleich lesen, ich lese den vor, ihr könnt mitlesen, möchte ich, dass ihr auf drei Aspekte achtet, die auch wiederholt werden. Erster Gedanke ist, erster Aspekt, richtet nicht übereinander. Zweiter Gedanke, Jesus ist der Herr, er ist Richter und Retter. Und der dritte Gedanke, habt die Freiheit aus Liebe auf Freiheit zu verzichten. Und nun lese ich uns den Bibeltext, Römer 14, 1 bis 23. Und ihr könnt mitlesen. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Und er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst, und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das Verhalten, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude, und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und meidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugungen in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Warum jetzt dieses Essensthema? Wenn ihr euch im Neuen Testament etwas auskennt, dieses Thema Essensvorschriften, Götzenopferfleisch und so weiter, war einfach ein großes Thema in den Gemeinden. Wir können das auf andere Themen aber übertragen und für die gilt das genauso. Jetzt mache ich es mit meinen Gedanken relativ kurz und betone einige Dinge nur, die im Bibeltext stehen. Erster Gedanke, den wir festhalten wollen, ist: richtet nicht. Richtet nicht. Im Reich Gottes gibt es viele Perspektiven aufeinander. Es gibt viele Möglichkeiten, einander zu richten. Und das geht auch beidseitig, ja, von links nach rechts, von rechts nach links können wir einander richten und verachten. Aber wir dürfen es lassen. Wir sollen es lassen. Beurteilen, ja. Ermutigen zum Guten, ja, jederzeit. Aber verdammen, verurteilen und richten, nein. Nehmt einander an als solche, die sich entschieden haben, an Jesus zu glauben und unter seiner Königsherrschaft zu leben. Das will ich erstmal einem glauben, der das von sich sagt. Ich will nicht richten. Zweiter Gedanke: Jesus ist der Herr. Jesus ist Herr und er ist wirklich Herr. Und hier ist für mich ein Gedanke, der mich begrenzt und gleichzeitig befreit. Ich werde begrenzt, weil ich nicht den Job des Herrn übernehmen kann. Er, der Herr, nicht ich. Er ist der Herr, nicht ich. Es ist nicht meine Aufgabe zu richten. Und ich nehme diese Verbindung des Einzelnen zu Gott, der Herr für jeden Einzelnen ist, die nehme ich ernst. Und ist euch aufgefallen, wie Paulus das im Bibeltext betont? Er sagt, jeder wird einmal vor Gott als seinem Richter stehen, aber da bin nicht ich, der richtet und beurteilt, sondern Gott ist es, der beurteilt. Und jeder Einzelne steht mit seinem eigenen Leben vor diesem Herrn, vor diesem Gott. Und diese Perspektive, dass Jesus wirklich der Herr ist und ich nicht seinen Job machen muss, das befreit mich. Weil ganz ehrlich, ich will diesen Job auch nicht haben, hier in der Gemeinde zu richten und verurteilen zu müssen. Den will ich nicht. Und ich brauche ihn nicht haben und niemand von uns braucht das. Gleichzeitig weiß ich aber, dass dieser Herr wirklich Herr ist. Und es gibt ihn wirklich. Er ist ein Gott, der redet. Er ist ein Gott, der leitet. Ein Gott, der korrigiert, der ermutigt und der auch aufrecht hält. Und ich rechne damit in jedem Gottesdienst. Ich glaube, wenn wir irgendetwas leben, was nicht zu diesem König Jesus passt, aber wenn du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dass er wirklich dein Herr sein darf, dann wird er zu dir reden, er wird dir das zeigen. Vielleicht auch durch einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, durch jemanden, der dir begegnet und dich auf etwas hinweist. Und das ist schön. Es ist dann nicht unser Job, zu verurteilen, zu richten. Jesus macht seinen Job selbst. Wenn eine Gemeinde in ihrem Kern wirklich und wahrhaftig ganz an Jesus ausgerichtet ist, dann wird Jesus diese Gemeinde auch ausrichten und leiten. Ich glaube das. Und jeder Einzelne und die Gemeinschaft als Ganzes wird dann nicht vom Gesetz geeint, sodass ich dann hinterherrennen müsste oder Christian als Gemeindeleiter, ob wir uns alle an die christlichen Regeln halten, sondern wird geeint durch den lebendigen Herrn, Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn und der Heilige Geist, der auch in der Lage ist, Herr zu sein in unserem Leben. Und mit dieser Perspektive bekomme ich hier Frieden, Hoffnung und Optimismus, weil ich bin ja selbst einer, der vor Jesus steht und mit Jesus unterwegs ist und unter seiner Leitung sein Leben gestaltet. Dritter Gedanke. Habe die Freiheit, aus Liebe auf Freiheit zu verzichten. Mit diesem Liebesverzicht ist nicht gemeint, dass man aus Liebe der Gesetzlichkeit wieder Raum gibt. Und mit dieser Frage, die in der christlichen Gemeinde diskutiert wurde, wurde genau das nicht getan. Nach dem Motto, da gibt es ja ein paar Judenchristen, die hier mit einem Sachen ein Problem haben. Aus Liebe zu denen leben wir wieder Gesetzlichkeit in der Gemeinde. Das war nicht gemeint. Es ist gemeint, dass man dem Schwachen im Glauben davor bewahrt, etwas zu tun, das sein Gewissen belastet und für ihn zu etwas wird, das ihn von Jesus trennt. Im Extremfall, dass er den Glauben verliert. Und es gibt ja Bilder, die reden, mehr als Worte können. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch mal ein Bild anschaut. Das stelle ich mal fix zur Seite. Und ich hoffe, ihr könnt erkennen, was da drauf ist. Der Josia kriegt das bestimmt gleich hin. Genau, kriegen wir die Lampen hier vorne aus? Schaut euch mal an, was ihr da seht. Ja, wir sehen so eine Art Apotheke oder einen Laden von einem christlichen Heilpraktiker. Hinten habt ihr da so das Zertifikat und dann gibt es diese zwei Schränke. Der hintere Schrank hat alles, was so die chemische Pharmazie so zu bieten hat. Und im vorderen Schrank gibt es so einen Mix aus Naturprodukten, aber auch aus Homöopathieprodukten, Wadenwickel, Akupunktur ganz unten, Tees, alles Mögliche. Und dann kommt eine fromme Frau, erkennbar durch dieses fette Kreuz, um den Hals in diesen Laden. Und der Heilpraktiker, ich vermute mal, dass er dann der Heilpraktiker ist, empfiehlt ihr einen Lindenblütentee und sie sagt, nein, lieber was aus dem hinteren Schrank, das hier ist doch New Age. So, wann ist die Frau gesetzlich und wann ist es eine Schwache im Glauben? Der gesetzliche Typ würde hier verurteilen und richten. Als Christ geht das doch gar nicht. Wie kann dieser christliche Heilpraktiker hier Akupunktur anbieten oder was auch immer, ja? Homöopathie für einen Christen geht doch gar nicht. Ich will jetzt bei der Predigt gar nicht auf diese Themen eingehen, nur das mal die Diskussion nennen. So wäre der gesetzliche Typ. Aber er verliert seinen Glauben nicht. Im Gegenteil, ein gesetzlicher Typ ist überzeugt, ich glaube richtig. Wie wäre der Schwache im Glauben? Der Schwache im Glauben hat ein echtes Gewissensproblem. So jemanden werde ich nicht dazu bringen, Homöopathie zu verwenden, wenn er glaubt, sich dadurch mit bösen Mächten einzulassen. Werde ich nicht, nie im Leben. Erst wenn Jesus ihm diese Freiheit im Glauben schenkt, dann ja, sonst werde ich auf diese Möglichkeit verzichten. Ihr merkt heute auch die Einseitigkeit der Predigt zum Thema Freiheit als Gottestherapie gegen Gesetzlichkeit, ne? Aber hier merkt ihr das, ja? Wenn es ein gesetzlicher Typ ist und jemand die Freiheit hat, etwas von dem zu nehmen, was da angeboten wird, soll er das tun. Und wenn jemand aber schwach im Glauben ist, dann soll er es unbedingt lassen. Das nochmal so am Schluss. In 2 Wochen kommt Teil 2 der neuen Denkweise. Für heute ist mir wichtig, dass ihr dieses Bild, dieses Schema, was ich euch daran gemalt habe, im Kopf habt, dass christliche Gemeinschaft nicht von einem Rahmen zusammengehalten wird, sondern von Jesus im Zentrum. Und damit von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Und nun lade ich uns ein, einfach zu einer Gebetsgemeinschaft. Wenn du ein Gebet hast zu Gott, kannst du für Dinge beten, die durch die Predigt in dir angeregt sind. Aber es gibt auch viele Dinge in Gesellschaft und Politik, für die sich lohnt zu beten. Dann lass uns das ins Gebet mit einbeziehen.